Der Predigttext findet sich in Galater 4, Vers 4. Dort heißt es: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Mit einem einzigen Satz erzählt der Apostel Paulus die ganze Weihnachtsgeschichte. Als die Zeit erfüllt war, Gott hat sich etwas vorgenommen zu seiner Zeit. Er hat einen Plan. Er handelt weder aus dem Nichts heraus noch ins Blaue hinein. Sein Handeln folgt einem göttlichen Plan, der in dem Augenblick, den Gott bestimmt hat, konkret wird. Gottes Handeln geht einer Absicht voraus. Diese Absicht betrifft uns Menschen. Wir Menschen sind einerseits Veranlassung und andererseits das Ziel des göttlichen Handelns. Aber der Grund, warum Gott sich aufmacht, die entscheidenden Dinge in der Sache Menschheit anzugehen, bleibt seine abgrundtiefe Liebe zu uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat sich etwas vorgenommen und er lässt sich dabei nicht aufhalten. Paul Gerhardt hat gedichtet: Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und damit bekennt Paul Gerhardt für uns alle, dass der dreieinige Gott es sich nicht nehmen lässt, jetzt zu seiner Zeit die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, die zu unserer Erlösung dienen und von uns nicht zu bewältigen und anzugehen sind. Als die Zeit erfüllt war. Paulus, auch Paulus, ist ja nur ein Mensch und kann darum nur menschlich von Gott reden und darüber hinaus doch nur das, was Gott ihm gezeigt, was Gott ihm offenbart hat. Als die Zeit erfüllt war. Damit will Paulus sagen, dass Gottes Tag zur Rettung der Menschheit da ist. Was er damit nicht sagen will, ist eine zeitliche und sachlich, menschlich, historisch zu erklärende Notwendigkeit, die Gott zum Handeln zwingt. Nicht, weil das Ausmaß des Unglaubens im Volk Israel einen besonderen Höhepunkt erreicht hätte, nicht, weil gerade die Konstellation der Weltpolitik mit Augustus in Rom so günstig wäre, dass Gott jetzt handeln müsste. Solche Mutmaßungen führen uns auf ein völlig falsches Gleis, führen zu Fehlinterpretation und zu Spekulation und verkennen dabei die Größe und Souveränität Gottes. Gott unterwirft sich nicht unserem Zeitdenken. Er, der aus der Ewigkeit kommt, und er macht sich auch menschliche Logik oder Unlogik nicht zu eigen. Zeit, so wie wir sie kennen, ist doch nur ein Teil, ein Bestandteil von Gottes Schöpfung. Mit dem Lauf der Gestirne markiert Gott die Zeit für uns, denn nicht die Zeit hat Gott gedrängt in dem Sinne. Jetzt wird es aber Zeit. Nicht die Zeit hat Gott in Bewegung gesetzt, sondern Gott hat die Zeit in Bewegung gesetzt. Und dennoch kommt er aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Diese Zeit, die wir nach Tagen und Jahren zählen, in die hinein wir geboren werden und der wir Menschen unterworfen sind, in der wir alt werden. Bevor Jesus kam, gingen schon Jahrhunderte dahin. Weltreiche kamen und gingen. Kulturen gelangten zur Hochblüte und verblassten. Großmäuler taten sich auf und wieder zu. Generationen wurden geboren und starben. Die Zeit schien sich totzulaufen. Sie nahm an Länge zu, aber nicht an Sinn. Zu viel wiederholte sich, zu viel blieb unverständlich, rätselhaft und unfassbar. Und wir kennen das auch aus dem persönlichen Erleben. Es gibt ja Zeiten, in denen unser Leben und was darin passiert, wie verdichtet, wie komprimiert erscheint. Zeiten, die mehr Gewicht haben, die angefüllt sind durch ihren Inhalt und ihre Bedeutung. Und es gibt Zeiten, die scheinbar unbedeutend an uns vorbeigehen und in der Erinnerung schnell verblassen, aber dazu beitragen, uns letztendlich ganz schön alt aussehen zu lassen. Der bedeutendste Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, nur vielleicht noch zu vergleichen mit dem Schöpfungsbeginn, ist der Tag, an dem Gott Mensch wird, an dem seine Zeit erfüllt ist. Und deswegen ist es auch so einzigartig richtig, dass wir Geschichte so beschreiben, dass wir sie in eine Zeit vor und nach Christi Geburt einteilen, oder? Gott begibt sich aus der Ewigkeit hinein in unsere Zeit. Es geht hier ganz offensichtlich nicht um eine chronologische Einordnung, sondern um eine qualitative Erfüllung göttlicher Absicht. Wenn wir es denn überhaupt beschreiben sollten, dann doch vielleicht nur so, das göttliche Maß ist voll. Für Gott ist es jetzt, nur jetzt richtig zu handeln, weil seine Zeit erfüllt war. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, titelt Johann Sebastian Bach eine seiner schönsten Kantaten. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, ist eine Glaubensaussage, die es Gott in die Hände legt, unser Leben zu beginnen, es in unserer Zeit zu führen und zu lenken und auch zu beenden. Und dabei weiß und vertraut ein Mensch darauf, dass Gottes Handeln, so wie er es angeht, einzig richtig ist. Und warum das so ist, werden wir wohl erst in der Ewigkeit erfahren. Dann werden wir staunend erkennen, dass Gottes Handeln zu dieser bestimmten Zeit, und das meint eben zu Gottes Zeit, nur so und nicht anders richtig sein konnte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wird aktiv, Gott handelt. Gott greift ein, die Angelegenheit der Menschen ist Chefsache. Sie kann auch nur Chefsache sein. Kein irdisches, kein überirdisches Wesen kann etwas an der menschlichen Misere, an ihrer Verlorenheit ändern. Diese Verlorenheit ist ja keine menschlich-christliche Erfindung, sondern das Resultat dessen, wie Gott die Eigenmächtigkeit des Menschen beurteilt, die zum Bruch mit dem Schöpfer geführt hat. Gott hat den Menschen geschaffen und dazu bestimmt, in Freiheit und Würde mit ihm zu leben. Gott hat tatsächlich eine Gemeinschaft mit dem Menschen auf Augenhöhe gewollt. Und er hat dem Menschen einen unglaublichen Freiraum überlassen. Die ganze Schöpfung hat er ihm zur Verfügung gestellt. Und er hat ihm eine Grenze gesetzt. Aber der Mensch in seiner Hybris, seiner Verblendung und leider auch in seiner Verführbarkeit hat nicht den Freiraum genutzt, sondern sich an dieser Grenze, an dieser Begrenzung gedanklich zu schaffen gemacht. Sollte Gott gesagt haben? Mit dieser Fragestellung, dem Infragestellen beginnt das Misstrauen Gott und seinem Wort gegenüber. Dieses Misstrauen bereitet den Boden der Versuchung, die dann in der Schuld und damit zur Trennung von Gott geführt hat. dieser Schritt aus dem Freiraum heraus kann von uns Menschen nicht mehr rückgängig gemacht werden. Von nun an steht Schuld zwischen Gott und Mensch. Man kann versuchen, und es wird ja versucht, die Trennung von Gott zu ignorieren, zu leugnen, zu bagatellisieren und lächerlich zu machen. Man kann versuchen, und es wird ja versucht, Gott selbst zu ignorieren, zu leugnen, zu bagatellisieren und lächerlich zu machen. Aber die Einschätzung und das Urteil Gottes wird dadurch in seiner Schärfe, in seiner Realität und in seiner Konsequenz nicht gemindert. Es geht niemals um die Frage, ob wir Gottes Urteil in Sachen Menschheit akzeptieren. Es geht niemals um die Frage, ob uns Gottes Urteil passt oder nicht. Wir werden nicht gefragt und wir haben keinen Einfluss auf Gottes Urteil. Gottes Schuldspruch über den Menschen ist gesprochen und wer Gott ernst nehmen will, wer mit ihm zu tun haben will und nach ihm fragt, der wird sich wohl oder übel mit Gottes Ansichten über uns auseinandersetzen und sich seinem Urteil beugen müssen. Du kannst mit Gott nicht über diese Urtrennung, du kannst mit Gott nicht über die Schuld, die dich von ihm trennt, diskutieren. Du brauchst nicht zu glauben, dass du dich Gott gegenüber rechtfertigen könntest. Eine solche Denkweise zeigt nur die menschliche Verblendung, seine Ignoranz und beweist damit letztendlich, wie weit und unüberbrückbar die Kluft zwischen Gott und Menschheit ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Verbindung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn, ist heil, ist intakt. Die beiden sind eins im Denken, Handeln, im Leiden an dieser Welt und in dem unstillbaren Verlangen, uns nicht vor die Hunde gehen zu lassen, die Menschheit nicht im wahrsten Sinn des Wortes zum Teufel zu jagen. Der Preis allerdings, der für die Rettung der Menschen zu zahlen ist, ist hoch. So hoch, dass kein Mensch dieses Ausmaß wird je erahnen können. Vater und Sohn, so völlig eins in sich, lassen sich auseinanderreißen, damit uns Menschen die Rückkehr in Gottes Gegenwart wieder möglich wird. Und beide, der Vater und der Sohn, wissen im Vorhinein, dass diese Mission tödlich enden wird, tödlich enden muss. Gott sandte seinen Sohn, das heißt, der Sohn gibt den Sohn aus der Ewigkeit in die Zeit hinein frei und weiß, dass die Menschen das Liebste, das er hat, ablehnen, missverstehen, verhöhnen und umbringen werden, weil Jesus ihnen die Wahrheit über sie selbst sagt. Diese Wahrheit ist keine Menschenweisheit, sondern kommt aus Gottes Welt, der Welt, die Jesus für uns verlassen hat. Diese Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Und so haben auch Menschen, die nah an Jesus dran waren, wie die Jünger, erst langsam begreifen, lernen müssen, dass wenn sie Jesus begegnet sind, sie auf Gott geprallt sind. Dieser Mensch gewordene Gottessohn lässt sich nicht benutzen. Er lässt sich nicht manipulieren. Er nennt die Schuld beim Namen und ist dennoch für uns. Der Vater im Himmel weiß, dass der Preis für die menschliche Schuld unendlich hoch ist und er ist dennoch bereit, diesen Preis selbst zu bezahlen. Und der Sohn, der den Vater so liebt, wie er vom Vater geliebt wird, ist bereit, sich der Gottlosigkeit mit all ihrer Schuld zu stellen, sich uns Menschen mit all unserer Boshaftigkeit und Niedertracht in die Hände zu geben und für sie zu sterben, damit wir im Glauben an Jesu Opfertod am Kreuz wieder das Leben gewinnen, das Gott uns seit Beginn unseres Daseins zugedacht, dass es sich für uns gewünscht hat, ein Miteinander zwischen Gott und Mensch. Als Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, da glauben die Menschen, den lästigen Wanderprediger aus Galiläa beseitigt zu haben und begreifen nicht, dass genau an diesem Punkt Jesus für sie wie für alle anderen den Weg zu Gott wieder freigemacht hat. Die Menschen haben es nicht geschafft, die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohns zu ihnen zu ersticken. Und dabei haben sie sich doch alle Mühe gegeben. Gott lässt sich in seiner Gnade und Liebe nicht aufhalten. Er will uns Menschen retten. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Dieses Lied wollen wir jetzt singen und dann kommt der zweite Teil der Predigt etwas kürzer.
Stimuliert, eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Ich werde dann abschließen.
Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Stelle für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren. Warum ist es dem Apostel Paulus wichtig, diesen Sachverhalt zu benennen und explizit darauf hinzuweisen? Damit die Menschen, denen er diesen Brief schreibt, begreifen sollen, dass es für den Sohn Gottes keine Extrawurst gibt, dass er nicht anders in die Welt finden kann und soll wie wir, dass Jesus geboren wurde wie du und ich, nimmt uns jedenfalls die Möglichkeit, uns herauszureden, als wäre Jesus in irgendeiner Form bevorzugt gewesen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Der Stall von Bethlehem war ja doch die hinterletzte Absteige, schon zum Nächtigen eine Zumutung, als Geburtsstätte völlig inakzeptabel, das letzte Loch. Auf dem Boden der Erbärmlichkeit, auf dem Boden der nackten Not wird Jesus geboren, damit klar werden soll, dass es schlimmer nicht sein kann. Und dass schon bei der Geburt Jesu deutlich werden soll, dass der Gottessohn in die tiefste Niedrigkeit hineinkommen muss. Denn diese tiefste Niedrigkeit, in die hinein Jesus geboren wird, schließt damit alle ein und klammert niemanden aus. Nicht die, die kein Dach über den Kopf haben, nicht die, die auf der Flucht sind und nicht wissen, wie ihr Leben weitergehen soll, nicht die Gequälten, nicht die Vergewaltigten, nicht die, die aus ihrer Depression nicht herauskommen, und wisst ihr, auch die nicht, die sich heute und in den kommenden Tagen das Leben nehmen werden. Im Stall von Bethlehem wird Gott Mensch, und dies in dieser kümmerlichsten und erbärmlichsten Form geschieht, das ist so von Gott gewollt. In einem Lied, das die Kinder in der Weihnachtszeit in unserer alten Gemeinde in Münster gesungen haben, hieß es im Refrain: Durch die Hintertür kommt er. Durch die Hintertür kommt er. Nicht von herum, entlang unserer erleuchteten Fassaden, die wir errichtet haben und mit denen wir uns und andere beeindrucken wollen. Nicht durch den Haupteingang betritt das Kind in der Krippe diese Welt, nein, er kommt durch die Hintertür. Und hinter unseren Hintertüren findet sich eben nicht das, was wir gerne vorzeigen, nicht das, was andere von uns halten sollen, sondern die ungeschminkte Wirklichkeit mit Durcheinander, mit Schmutzwäsche, mit kaputtem und angehäuftem Müll. Durch die Hintertür kommt er. Der Stall von Bethlehem ist die Hintertür der Weltgeschichte, ist die Tür, durch die Gott zu uns kommt. Und er tut das nicht, um uns zu überfallen, uns zu beschämen oder bloßzustellen, sondern er tut es, damit niemand, auch nicht der Elendeste unter den Armen, sich ausgeschlossen fühlen muss. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Auch hierin wird Jesus den Menschen seines Landes völlig gleich. Als Jude gehört Jesus zu dem Volk, das Gott sich vor allen anderen Völkern erwählt hat und mit dem er einen Bund geschlossen hat. Als Sohn Gottes trägt Jesus einerseits als Bündnispartner die Verantwortung dieses Bundes auf göttlicher Seite und als Mensch, von einer Frau geboren, ist er in derselben Verantwortung diesem Bund gegenüber auf menschlicher Seite. So vertritt Jesus nicht nur Gott vor den Menschen, sondern auch die Menschen vor Gott. Und deswegen ist der Gottessohn, der Mensch wird, nun genauso wie seine Mitbrüder und Mitschwestern dem Bund und damit dem Gesetz verpflichtet, unter das Gesetz getan. Darum wird er am achten Tag nach dem Gesetz beschnitten, in der Synagogenschule gelehrt und aufgezogen. Und Jesus sieht, wie die Menschen sich bemühen, Gottes Gesetz zu beachten und umzusetzen, und er erlebt, wie sie ständig daran scheitern. Und hier wird dann das Erleben für Jesus zum Erleiden. Er erlebt und erleidet die Unfähigkeit der Menschen, Gottes Gesetz zu befolgen, und sieht die Not, die dadurch entsteht. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten zutiefst geliebt hat. Eben auch und gerade in ihrem Bemühen, Gottes Gebote einzuhalten. Problematisch bei diesen tiefgläubigen Juden war, dass sie einerseits ihren Mitmenschen noch mehr Regeln auf die Seele binden wollten, als Gott es vorgesehen hatte, und dass sie andererseits sich selbst ihren Mitmenschen als derart frommes Vorbild präsentieren, dass sie selbst der Meinung waren, Gott müsse mit ihrer Glaubenshaltung, mit ihrer Lebensführung einverstanden und zufrieden sein. Dabei haben sie verkannt, und darin liegt ihr Selbstbetrug, dass auch sie ständig in ihrem Bemühen gescheitert sind, vor Gott als Gericht dazustehen. Jesus leidet am Scheitern und der Selbstgerechtigkeit seiner Glaubensgenossen, die nicht verstehen, wie weit entfernt sie immer noch von Gott sind. Und darum wird aus dem Mitleiden Jesu das für sie Leiden. Darum ist der Weg von Bethlehem nach Golgatha vorgezeichnet, und notwendig erfüllt sich im Sterben Jesu seine Mission. Das Kind in der Krippe war Mensch und wahrer Gott, das ist das Geheimnis der Weihnacht. Das ist der Grund, warum über den Feldern von Bethlehem sich der Himmel auftut und die Hirten einen Blick in Gottes Welt tun dürfen und darüber staunen, dass es selbst im Himmel zu Freude und Anbetung über dieses Wunder kommt. Gott im Fleisch geoffenbart. Die Liebe Gottes schließt den Himmel auf. Durch Jesu Geburt, sein Leiden und Sterben aus Liebe zum Vater und zu uns, hat Jesus die Gerechtigkeit erwirkt, die für Gott, die vor Gott gilt, für uns. Jesus ist der Heiland der Welt. Bleibt die Frage, ist er auch dein Heiland? Amen.